Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie alle hier sind, den Weg gefunden haben zu diesem Seminartag Lobpreis und Anbetung leiten. Mein Name ist Guido Waltes, das steht ja schon im Programm. Und ich bin hier Lehrer am MBS Bibelseminar sowieso und außerdem auch hier in Marburg im Christustreff. Und als Lehrer habe ich mich hier deswegen ein bisschen gerade noch verirrt mit der Technik. Man sollte sich eigentlich auskennen, aber dann ist doch manches anders. Aber genau, jetzt haben wir es geschafft. Schön, dass Sie alle da sind. Vielleicht am Anfang des Tages sollen wir uns auf das Sie einigen oder auf das Du. Wenn sich da niemand überfahren fühlt. Also ich mache es auch gerne anders, aber ich bin viel auch in Gemeinden unterwegs mit Lobpreisteams und so. Und da scheint dann doch untereinander auch die Du-Kultur üblich zu sein. Ja, schön, dass wir zusammen sind. Mich würde am Anfang vielleicht interessieren, wer ihr seid, warum ihr hier seid, was euch an diesem Thema interessiert. Das können wir ja ganz kurz machen, dass wir eine kurze Vorstellungsrunde machen. Und dann sage ich, wie es heute weitergeht. Vielleicht, dass jeder kurz seinen Namen sagt, aus welcher Gemeinde ihr kommt. Ich glaube, manche sind hier als ganzes Team angekommen. Vielleicht, was ihr so in dem Bereich Lobpreis und Anbetung macht in eurer Gemeinde, dass man weiß, wer singt, wer plant, wer spielt Schlagzeug, wer ist Gottesdienstleiter oder Gemeindeleiter, keine Ahnung, oder Pastor, ich weiß es nicht. Und vielleicht eine Sache, die ihr heute gerne mit nach Hause nehmen würdet. Okay, also wer bist du, was machst du in deiner Gemeinde und was wird eine Sache, die du gerne mit nach Hause nehmen würdest? Sollen wir hier vorne anfangen? Schön, aber das... deswegen mache ich immer gerne diese Vorstellungsrunden, weil man erstens sich einander schon mal ein bisschen mehr kennenlernt, dass man entdeckt, hier sind Gleichgesinnte. Manchen, denen geht es so wie mir. Manchen, die sind schon viel weiter als ich. Anderen, die sind noch viel frischer als ich. Das ist also auch immer schön, das ein bisschen wahrzunehmen. Grundsätzlich habt ihr vielleicht gemerkt, das Feld, in dem wir uns bewegen, ist nicht das Feld der absoluten Avantgarde der großen Megagemeinden, in denen man mit 10-köpfigen Bands spielt. Ich weiß nicht, wie was bei euch ist. Das klang schon eher so in die Richtung. Bei dir mit dem blauen Pullover, genau. Also, aber sonst glaube ich, ist das, was ihr erzählt habt, eher so der Normalzustand in vielen Gemeinden. Ich bin auch viel unterwegs mit Seminaren an Wochenenden in Gemeinden selbst. Und es gibt die YouTube-Realität, wo man natürlich vieles inzwischen in hoher Qualität sieht. Ja, aber die Realität in vielen Gemeinden ist einfach viel normaler. Und auch viel, manchmal denke ich auch sozusagen unserem normalen Leben dann auch angemessen. Ja, also man muss ja nicht sozusagen hoffen, dass in hinter Niederau bei Frankenau, bei Frankenberg, sozusagen plötzlich eine große Konzerthalle sich füllt mit Bühne und Lichtern, ja, sondern sagen, wie können wir, so wie wir sind, mit dem, was wir können, auf eine möglichst gute und authentische Weise Menschen mitnehmen in die Anbetung Gottes. Ja. Und viele der Fragen, die hier aufgetaucht sind, sind die Sachen, die uns heute bewegen werden. Also angefangen von den Grundfragen, worum geht's überhaupt? Also was ist das eigentlich, Anbetung und Lobpreis? Ist es eine bestimmte Sorte von Liedern? Sind es nur die neuen Lieder? Ist es eine bestimmte Sorte von Gottesdienst? Ein Grundverständnis davon, was wollen wir überhaupt? Was mache ich da eigentlich? Also die Geschichte, die manche erzählt haben, ist inzwischen eine recht typische Geschichte. Man macht das nach, was man vielleicht auch woanders gesehen hat oder was man schon bei den Eltern gesehen hat, weil das ist eben so. Inzwischen ist es so Normalität geworden, dass man das einfach so macht. Und viele wachsen inzwischen da rein und machen das nach, was sie selber erlebt haben in ihrer eigenen Geschichte, aber kommen jetzt gar nicht unbedingt mit einer bestimmten Vision oder einem Grundverständnis da hinein. Und da ist es gut, mal drüber nachzudenken, was ist eigentlich mein Ziel, worum geht es eigentlich, was ist die Philosophie dahinter, die geistliche Grundlage. Und dann geht's weiter in die Frage, wie kann ich sowas gut gestalten? Und das sind Fragen der Vorbereitung natürlich auch. Also wie wähle ich überhaupt meine Lieder aus? Welche Lieder? Wie kann ich Gebet mit integrieren auf verschiedene Weise? Also das passiert ja alles schon, bevor die Glocken läuten zum Sonntagsgottesdienst, wenn man Glocken hat. Ja. Ich bin manchmal, wenn meine Beispiele manchmal ein bisschen kirchlich sind, dann liegt das daran, dass ich auch evangelischer Pfarrer bin. Aber von meiner Biografie her sehr wechselhaft war, also lange Zeit in der Kirche gewesen, aber nicht so oft hingegangen. Dann war ich in meiner Jugend, Teenie- und Jugendzeit in der FEG am Niederrhein. Bin dann zum Theologiestudium hier nach Marburg gekommen, habe einen Christustreff viel mitgemacht dort mit Lobpreis und Anbetung, habe dann eine Zeit lang in der Kirche gearbeitet und jetzt bin ich wieder im Christustreff. Also das wechselt immer so ein bisschen, aber wir haben auch als Christustreff so ein bisschen kirchliche Affinitäten, aber ich bin auch viel in Landeskirchengemeinschaften, Stadtmissionen, FEGs und sowas unterwegs. Genau, also wie bereitet man sowas vor? Und dann der dritte Schritt ist, was ist dann meine Rolle? Wie kann ich Leute gut anleiten und mit hineinnehmen? Also wie sieht dann die Umsetzung aus? Also Grundlagen, Vorbereitung, Umsetzung, das ist ein bisschen das, was wir heute versuchen. Wir haben das Programm in einen Tag gepackt, damit möglichst viele kommen können ohne Übernachtung. Das heißt, ich mache das Gleiche oft als Wochenendprogramm. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen kondensieren, versuche das Wichtigste zu sagen und dann kommt es sehr darauf an, dass ihr Rückfragen stellt in den Bereichen, wo ihr sagt, da fehlt mir jetzt noch was. Weil ich hätte mehr dabei, ich kann aber nicht zu allem was sagen, aber dann höre ich, was euch interessiert. Okay, gut, manche haben schon gesagt, wie kann man denn einen ganzen Tag über Lobpreis und Anbetung reden? Das ist eine gute Frage. Manche würden erwarten, wenn man einen Tag lang Lobpreis- und Anbetungsseminar macht, dann wird man den ganzen Tag singen und beten. Das wäre auch schön. Ja. genau. Aber das wird heute nicht so sein. Dann für die Insider, ja, dann muss man nach der Betitelung Lobpreiskonferenz Ausschau halten. Da wird dann die ganze Zeit gelobpreist. Ist auch gut. Also Praxis ist wichtig. Heute geht es ein bisschen um die Fragen, die formuliert worden sind. Aber damit wir nicht ganz nur Trockenübungen machen, habe ich gedacht, wir fangen zumindest mal am Anfang des Tages an mit einer Zeit der Anbetung und des Gebets. Ganz schlicht, ich habe nur meine Gitarre mitgebracht, also hier keine Band aufgefahren und nichts, keine Verstärkung. Das reicht ja auch in dieser Runde. Ich mache sogar etwas, was ich sonst nicht mache. Ein Teil meiner Seminare geht sonst auch über Optik und Bühnengestaltung und Raumgestaltung. Und da ist eine der Dinge, dass ich sage, bitte, bitte macht doch ordentliche Liedfolien, die schön aussehen. Ja? Oder also nicht müssen ja nicht bunt und alles, aber die ordentlich aussehen und so. Aber weil ich heute der Einzige hier bin und keinen Mitarbeiter habe, der am Computer weiterklickt und weil ich auch nicht einen der Teilnehmer dazu rekrutieren möchte, werden wir heute ganz hässlich einfach meine Liedblätter mit Akkorden und Notizen und alles hier vorne haben. Das ist aber jetzt eben nicht Teil des Vormachens, wie man es machen sollte, sondern eher Teil des, wie man es nicht machen sollte. Aber dadurch muss dann hier keiner das bedienen. Ja? Es wurde schon gesagt, wie ist das mit den alten und den neuen Liedern? Ich weiß ja bei so einem Seminar immer nicht, wer aus welcher Gemeinde kommt. Ich schätze mal jetzt, nachdem was ich gehört habe, ist es die klassische Mischung. Gemeinden, die im Übergang sind, auch im Generationenwechsel, aus einer Geschichte, die stark geprägt ist vom roten Gesangbuch oder vom blauen oder vom grünen, wie man das nennt, hin zu neueren Lobpreis- und Anbetungsliedern. Ich habe deswegen heute ein bisschen mehr in die klassische Kiste gegriffen. Ein ganz neues Lied, aber auch was Altes und hoffe sozusagen damit ins Mittelfeld zu treffen. Und hoffe, ich kann euch dabei mitnehmen. Das erste Lied ist aber ganz, ganz neu. Wahrscheinlich kennt es keiner und ich habe gedacht, ich bringe euch mal was dabei. Dann kann man ein bisschen miteinander warm werden. Okay, wir fangen an mit dem Teil Anbetung und Lobpreis, biblische Grundlagen. Ich habe vorhin am Anfang schon gesagt, wenn ich unterwegs bin in Gottesdiensten oder auch in Gemeinden, die mich vielleicht fragen, ob ich sie in dem Thema beraten kann oder mal ein Seminar machen kann, dann kriege ich ja auch immer viele Gottesdienste mit. Ich kriege aber auch sonst viele verschiedene Gottesdienste mit. Bei uns im Christustreff haben wir unsere eigenen Gottesdienste. Wir haben aber auch drei oder vier verschiedene Gottesdienste für verschiedene Zielgruppen, wenn man das so nennen will, an verschiedenen Orten hier in Marburg. Wir haben am Bibelseminar einen wöchentlichen Schulgottesdienst. Also man feiert mit vielen verschiedenen Leuten Gottesdienst. Und mit der Zeit sind mir diese drei Themenfelder vor allen Dingen wichtig geworden, wenn es darum geht, was können wir noch verbessern oder an welcher Stelle können wir dazulernen. Die Frage kommt vor allen Dingen auch von Aktiven in dem Bereich, Lobpreisteams, Lobpreisleitern, die vielleicht mit sich selbst unzufrieden sind oder sagen, warum klappt das bei uns nicht so, ja, oder warum singen die Leute nicht mit oder warum gibt es so viel Ärger bei uns in der Gemeinde darüber. Das kann so sein. Es kann aber auch sein, dass die Lobpreisleiter von sich völlig überzeugt sind und das ist alles ganz toll und die haben auch viel Spaß dabei, aber die Gemeinde sagt vielleicht, wir kommen da nicht mehr mit. Und wenn ich das mir dann angucke, gibt es meistens in einem dieser drei Bereiche noch was dazu zu lernen. Also entweder in der Frage nach den Grundlagen, was ist überhaupt unser Ziel, was machen wir da überhaupt, warum machen wir das, was ist für uns, wenn wir uns einen Gottesdienst angucken oder eine gemeinsam gestaltete Lobpreiszeit, was ist eine Zielbeschreibung, wo wir am Ende sagen können, das war ein guter Gottesdienst, das war eine gute Zeit der Anbetung. Ja? Denn da gehen ja auch schon die Meinungen und Geschmäcker auseinander. Deswegen muss man sich zunächst mal einig werden, was ist eigentlich unser Ziel. Das zweite ist dann die Frage der Vorbereitung. Also was haben die überhaupt gemacht? Wie haben die das gestaltet? Was haben die sich vorher überlegt? Was haben sie vielleicht dabei im Hinterkopf gehabt? Das sind also die Dinge, die in der Vorbereitung passieren. Die Liedauswahl, die Zusammenstellung der Lieder, die Gestaltung von Elementen. Und das dritte ist dann die Art, wie es angeleitet wird. Ja, und es kann zum Beispiel sein, dass man ein super Programm ausgewählt hat und das auch ganz großartig angeleitet hat, aber die Zielbeschreibung war falsch. Nämlich, wir machen gute geistliche Unterhaltung. Ja, oder so. Dann war das vielleicht sogar gute geistliche Unterhaltung und das Ziel ist eigentlich erreicht, aber es war vielleicht nicht das richtige Ziel. Ja, oder man sagt, wir haben eigentlich das Richtige vorgehabt. Wir haben es auch eigentlich uns ganz gut gedacht zu Hause. Es waren die richtigen Lieder an der richtigen Stelle. Es war eigentlich ein gutes Programm. Aber wie ihr das gemacht habt und gespielt habt, das war dann schwer zu folgen. Ja, das kann ja mal sein. Es kann an musikalischem Unvermögen liegen. Das wäre auch gar nicht schlimm. Man muss das nur wissen, wenn das bei einem so ist. Ja, und sich vielleicht Hilfe holen. Es kann aber auch sein, dass es an der Persönlichkeit, am persönlichen Auftreten liegt und so. Oder man sagt, du hast eine tolle Persönlichkeit, du kannst das toll anleiten, aber ich verstehe nicht, warum du diese Lieder singst, ja, oder wo du mit uns hin wolltest. Also je nachdem, in welchem Bereich. Deswegen machen wir heute diese drei Einheiten. Die erste ist Grundlagen. Also damit wir uns überhaupt erstmal einig werden, worum es uns überhaupt geht. Denn das Ziel, was wir uns setzen, definiert am Ende auch, wie wir was vorbereiten und wie wir es dann anleiten. Und ich kann, wie gesagt, manches davon nur kürzer machen heute, weil wir das alles ein bisschen versuchen zu kondensieren auf das Nötigste. Deswegen der erste Punkt, das lohnt sich, das mal in der Gemeinde zu machen mit dem eigenen Team, vielleicht auch an einem Gemeindenachmittag, wenn man über das Thema redet, mal über diese Frage zu reden, Anbetung und meine Biografie. Ja? Also viele haben das ganz kurz in ihrer Vorstellung schon beschrieben. Wo komme ich eigentlich her? Wo habe ich eigentlich das mit dem Thema zum ersten Mal zu tun gehabt? Was hat mich da geprägt? Wo habe ich Gutes erlebt? Wo habe ich Schlechtes erlebt? Also manche von uns sind in der Gemeinde groß geworden und haben von Kinderbeinen an Lobpreislieder gesungen. Erst von Daniel Kallauch und dann von anderen Leuten. Ja? Und die kennen das gar nicht anders. Andere haben vielleicht in ihrem Leben eine Entwicklung durchgemacht, dass sie sagen, ich habe irgendwann auf meinem Lebensweg etwas Neues entdeckt. Ich weiß ja noch gar nicht, wir haben ja noch gar nicht beschrieben, was das Neue ist, ja, aber irgendwas hat sich da bei mir verändert. Ich bete Gott heute anders an als früher und da habe ich Veränderungen bei mir erlebt. Oder man war früher in einer anderen Gemeinde und dann ist man umgezogen oder man hat geheiratet oder sonst wo, findet sich plötzlich in einer völlig anderen Umfeld wieder und sagt, warum machen Sie das hier alles ganz anders, als wie ich es gewöhnt bin? Ja? Das kann ja positiv und auch negativ sein, dass man sagt, in meiner alten Gemeinde war alles viel schöner und wie kann ich denn jetzt dahin kommen, dass es auch hier so wird? Oder eben umgekehrt, ne, dass man in eine neue Gemeinde kommt und denkt, irgendwas ist hier anders, was ist das denn? Also es lohnt sich dazu mal in der Gemeinde miteinander zu reden, vielleicht erstmal im Lobpreisteam zu sagen, erzähl doch mal, wie du zu dem Thema gekommen bist und was dir daran wichtig ist. Wo sind deine ersten Positiverfahrungen mit dem Thema? Wo sind deine Negativerfahrungen? Vielleicht warst du mal irgendwo auf einer Konferenz oder in der Gemeinde, wo du gedacht hast, Hilfe, das will ich gar nicht, dass das bei uns so wird. Ja, das kriege ich immer wieder mit in Gemeinden, dass Ängste da sind, sobald jemand eine Gitarre in die Hand nimmt, ja, dass man dann sagt, oh, jetzt werden wir so wie die. Ja, und das ist dann sozusagen, von vornherein muss man das verhindern. Ja. Also tauscht euch darüber aus, tauscht euch auch in der Gemeinde mal mit den Leuten aus, die nicht im Musikteam sind. Ja, und die vielleicht manchmal am Ende des Gottesdienstes kommen und sagen, es war aber wieder laut heute oder irgendwie so. Ja, kommt ja manchmal vor. Ne? Wie viel wisst ihr über die, was die bewegt, was denen wichtig ist an Lobpreis und Anbetung? Also, Biografie. Meine Prioritäten, also, ne, was ist mir eigentlich wichtig an einer guten Lobpreiszeit? Wann gehe ich aus einem Gottesdienst und sage, das war eine gute Zeit? Das zweite, die eigene Prägung verstehen. Also, woher kommen meine Prioritäten eigentlich? Die kommen ja irgendwie aus meiner Lebensgeschichte. Von der Gemeindeform, mit der ich groß geworden bin, von solchen Erlebnissen, positiven oder negativen. Ich habe das eben schon kurz erzählt. Ich bin selber nicht so in der Kirche groß geworden. Also bin in der evangelischen Kirche getauft worden, aber dann nicht so oft hingegangen. Ab und zu in den Sommerferien auf Kinderfreizeiten gewesen und da haben wir dann auch Kinderlieder gesungen. Aber wir hätten das nicht Lobpreis und Anbetung genannt, normalerweise. Und dann bin ich in der FEG, so zum Glauben gekommen und einige Jahre hingegangen. Das war klassischer Sonntagsgottesdienst mit rotem Gesangbuch. Also man singt ein Lied, es gibt eine Begrüßung, man singt noch ein Lied, es gibt eine Lesung und dann kommt die Predigt und dann singt man noch ein Lied und dann ist der Gottesdienst um, so ungefähr. Ja. Da waren sicher auch Lobpreis- und Anbetungslieder dabei, aber wir hätten das nicht so genannt, weil unter der Hand sozusagen galt, Lobpreis und Anbetung ist das, was die Charismatiker machen. Und deswegen machen wir das nicht, weil in dieser Zeit, das waren so die 80er Jahre, gab es so ein bisschen Berührungsängste zwischen freien Gemeinden und Charismatikern. Das ist übrigens interessant. Heute ist es ja umgekehrt, dass man sagt, in den Freikirchen wird überall Lobpreis gemacht und in der Kirche gibt's das nicht so. Von der Geschichte her ist es genau andersrum. Also die Erfinder von dieser modernen Art, Lobpreis und Anbetung zu machen, sind die großen Kirchen gewesen. Die katholische und die lutherische Kirche. Vor allen Dingen in Amerika, dann auch in Afrika, in Lateinamerika. In Deutschland hat es in den 60er Jahren angefangen und es waren die großen Kirchen, wo es Lobpreisgottesdienste gab, weil die großen Kirchen eine Tradition von Anbetung und Lobpreis in ihrer Liturgie noch bewahrt haben. Das gab es oft in den Freikirchen nicht, weil die Freikirchen hatten eher eine Tradition der Gemeinschaftlichkeit und Glaubenslieder zu singen, Bekenntnislieder zu singen. Und die Freikirchen haben da lange Zeit Angst gehabt, bis in die 80er Jahre hinein. Und dann ist das gekippt, weil die Landeskirchen, zumindest die evangelische Kirche, da sehr, wie ich sagen würde, gemauert hat gegenüber diesen neuen Bewegungen. Und die sind mit der Zeit einfach alle ausgewandert, frustriert und haben eigene Kirchen gegründet. Und heute ist es so, dass es einfach viel in Freikirchen passiert und in ganz unabhängigen Gemeindegründungen. Und wenn man der Geschichte mal nachgeht, findet man raus, dass viele von diesen Gemeindegründungen früher mal in den 70er, 80er Jahren in evangelischen Kirchen zu Hause waren. Ja. Also da hat sich die Kirche ein bisschen selber ins Bein geschossen. Schade drum, ich gehöre ja auch dazu, deswegen. Also, das ist die Prägung. Wo kommt man eigentlich her? Mein Umfeld, das ist jetzt, wo du jetzt bist. Ja, und es kann sein, dass deine Prägung genau deinem Umfeld entspricht und fühlst dich da total wohl. Oder du bist in einem Umfeld, das anders ist, als so wie du geprägt bist. Und dann fragst du dich vielleicht, ne, will ich jetzt meine Umgebung mitgestalten? Will ich da auch was Neues mit einbringen? Also man kann ja nicht einfach an dem vorbeisehen, wo man jetzt gerade ist und sagen, ich tue jetzt einfach so, als wäre ich immer noch in meiner alten Gemeinde. Ja? Sondern man muss gucken, was sind das denn für Leute, mit denen ich es hier zu tun habe? Was ist deren Prägung? Was sind die gewöhnt? Welche Lieder kennen die? Welche Art zu beten kennen die? Wo bin ich hineingestellt? Und dann diese letzte Frage, die manche auch schon in der Einleitungsrunde gestellt haben. Was ist jetzt meine Rolle da? Mit meinen Prioritäten, mit meiner Prägung, mit meiner Biografie in diesem Umfeld, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Aber das machen wir jetzt nicht ausführlich als Übung. Das könnt ihr mal in einer stillen Stunde zu Hause machen oder mit anderen drüber reden. Kommen wir mal zum zweiten Punkt. Was prägt eigentlich mein Rollenmodell? Ja? Wo komme ich eigentlich her? Denn das, wo ich herkomme, auch vom musikalischen Verständnis, prägt manchmal auch die Art und Weise, wie ich auftrete. Ich habe mal ein paar mögliche Rollenmodelle hier aufgemalt. Hier ist also unser Lobpreis- und Musikteam. Wie immer das bei euch heißt, fühlt euch jetzt immer angesprochen, wenn ich Lobpreisteam sage. Bei manchen heißt es Singteam, Musikteam, die Singegruppe, der Liturg, der Kantor, wie auch immer, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ja? Da ist man also, ne, macht so fröhlich sein Ding und ist wahrscheinlich im Hinterkopf geprägt von den verschiedensten Ideen, wo man herkommen könnte. Ne? Modell 1, ich habe das mal Klavierspieler 2.0 genannt, ja? Weil das ist die Situation, die ich oft erlebe in traditionellen Gemeinden, dass man irgendwann lange Zeit, sagen wir mal seit den 50er Jahren, bis in die 80er, 90er hatte man einen Klavierspieler. Ja? Oder Organisten eben, oder E-Orgel oder was immer da gab. Ja? Der hat die Lieder begleitet. Da wurden dann die Lieder angeschlagen oder angesagt. Und dann hat er sein Vorspiel gemacht und dann hat man mitgesungen. Das war eine bestimmte Art, Lieder zu begleiten und anzuleiten. Der hat nicht da vorne gestanden, sondern irgendwo an der Seite gesessen, vielleicht sogar oben auf der Empore. Er musste aber eine bestimmte Art von Vorspiel machen, damit man das Lied erkennt und so. Da gibt es eine bestimmte Art, Lieder zu begleiten, vom Klavierspielen her. Und was jetzt oft passiert in den Gemeinden, wenn ich mir das angucke, ist, dass jetzt Musikteams entstehen, weil das jetzt so üblich ist und weil es auch mehr Leute gibt, die sich da beteiligen wollen und andere Instrumente und sowas. Und dass man aber in seinem Rollenverständnis im Grunde in den Fußspuren des Klavierspielers folgt. Ja, also man macht einen erweiterten Klavierspieler. Das ist gar nichts Negatives über Klavierspieler. Es ist nur, dass eine Klavierbegleitung oder eine Orgelbegleitung eigentlich ganz anders funktioniert als eine Band, Musik mit der Band. Aber in unseren Gemeinden gibt es quasi eine Art, weil das so aus den Schuhen des Klavierspielers erwachsen ist, Lobpreisbands so zu spielen, als wäre man nur ein Klavierspieler mit ein bisschen mehr drum und dran. Die Art, wie man Vorspiel macht, wie man musikalisch gestaltet, wie man vom Rhythmus her denkt, ist im Grunde vom Klavierspielen her gedacht. Und dann wird es mit Rhythmus und Gitarre so ein bisschen erweitert. Und dann gibt es nämlich oft Schwierigkeiten, weil viele von den jungen Leuten, wenn sie aus der Bandmusik kommen oder aus der Gitarrenmusik, die denken einfach ganz anders, auch musikalisch. Und die wundern sich, was soll ich jetzt mit meiner Gitarre hier machen? Ja? Ich weiß gar nicht, wie ich damit spielen soll. Oder der Schwarz, vielleicht kennt ihr das, den Kampf zwischen Klavierspieler und Schlagzeuger. Ja? Wo man denkt, der Klavierspieler denkt, warum macht der Schlagzeuger nicht, was ich denke? Und der Schlagzeuger denkt, warum spielt der Klavierspieler nicht zu dem, was ich spiele? Ja? Weil es einfach zwei unterschiedliche Musikwelten sind, die da aufeinander prallen. Und das ist manchmal, da muss man eigentlich umdenken und sagen, wir sind nicht einfach nur ein erweiterter Klavierspieler, sondern wir sind etwas Neues und das müssen wir auch verstehen. Das zweite Rollenmodell, was uns manchmal prägt, ich habe das mal Musikblock 2.0 genannt, ja, das kommt nicht so aus der Gottesdienstkultur, sondern aus der missionarischen Kultur. Also wenn man sich mal umguckt, wo gab es denn bis vor 15 Jahren Bands, ja? Oder Rockmusik oder Popmusik in der Kirche oder in den Gemeinden. Das gab es normalerweise nicht im Gottesdienst, sondern das gab es auf missionarischen Konzerten oder auf Jugendabenden. Ja? Das heißt, wenn man also musikalisch war und in der Gemeinde und vielleicht eine Jugendband hatte, ne, dann probte man immer eifrig in seiner Garagenband oder im Gemeindekeller. Und wenn man Glück hatte, durfte man 5-mal im Jahr einen evangelistischen Jugendabend machen. Ne? Irgendwann hat man das Jugendgottesdienst genannt, aber das war jedenfalls dann Sonderveranstaltung. Und die verlief oft nach diesem Prinzip, es gibt eine Band, die man einlädt, vielleicht auch sogar von außerhalb, die spielt eine Art Minikonzert, um quasi Atmosphäre zu schaffen und auch was zu haben, wo man die Leute mit einladen kann und damit man auch ein bisschen da die Post abgeht. Und dann kommt der Prediger und hält sozusagen seine Predigt und dann gibt es nochmal Musik. So, ne? Das ist so dieser klassische Musikkonzertblock, den es früher gab. Und was jetzt passiert ist, seitdem wir das in die Gottesdienste reingetragen haben, ist das für viele quasi das Selbstverständnis, was sie haben. Wir sind der Musikblock. Ja? Wir sind die Gastband. Wir sind die, die für die musikalische Atmosphäre sorgen. Wir sind die, die vor der Predigt den Entertainment-Teil machen. Was auch immer. Ja? So krass wird es natürlich niemand sagen. Ich glaube, ich muss mal eben das Brummen hier ausmachen. So, wird schöner. Das kann aber passieren, dass man in den Gottesdienst kommt und denkt, was ist das hier? Und eigentlich, wenn man mal davon absieht, dass es sonntags morgens ist, würde man sagen, es ist eigentlich ein guter Konzertabend. Aber es ist ein Konzertabend. Ja, ein drittes, was uns prägt inzwischen, ist natürlich die ganze Castingshow-Kultur. Ja? Wir leben in einer Welt, in der das gefördert wird und ich freue mich drüber. Ich bin absoluter DSDS-Fan, ich lasse mir keine Folge entgehen, seit der ersten Staffel nicht. Weil ich mich darüber ärgere, aber auch freue und weil ich mich immer freue, Talente zu sehen und es sind einfach viele Talente dabei, das ist ganz klasse. Und wir haben damit eine Kultur des Talent, der Talentförderung geschaffen. Mit allen negativen Seiten natürlich, da werden auch Leute zunichte gemacht und so. Aber das führt natürlich dazu, dass mehr und mehr Leute in den Gemeinden auch ihre Gaben und Talente entdecken und auch entfalten wollen. Ja? Das ist eigentlich was Gutes. Also wenn man mal die Uhr 20 Jahre zurückdreht, dann sieht man immer Gottesdienste, wo immer nur einer vorne ist und meistens auch ältere Leute. Und wo es ganz schwer war für Leute aus der Gemeinde sich zu beteiligen. Und heutzutage ist das einfach anders. Und das sieht man schon daran, dass also die Quote zum Beispiel der Schlagzeuger in unseren Gottesdiensten enorm angestiegen ist. Warum? Weil die Leute in ihren Gemeinden auch Chance haben, Schlagzeug zu spielen. Früher hat niemand Schlagzeug gelernt, weil man es eh nicht gebrauchen konnte. Ja? Heutzutage weiß man, ich kann damit unterkommen, also ne, hat man viel mehr Schlagzeuger und Bassisten in den Gemeinden. So, oder Kachonisten oder was auch immer. Ne? So, das führt natürlich jetzt dazu, dass auch unsere Lobpreisteams ein bisschen diesen Charakter der Talentshow bekommen. Ja? Ich möchte auch im Lobpreisteam singen. Das ist die christliche Variante von, ich möchte mal bei DSDS auftreten. Ja? Da kann ich meine Gaben zeigen, da kann ich einbringen, was ich habe und hoffentlich kriege ich dafür auch ein bisschen Feedback und vielleicht auch ein bisschen Anerkennung. Ja? Und ich glaube, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden, dass sich das damit hineinmischt, dass auch unsere Gemeindeveranstaltungen mehr und mehr zu so einer Talentshow mit Bühnencharakter werden. Ja? Dem können wir uns nicht erwehren. Und das prägt uns auch mit. Ja, dann gibt es natürlich hier das Lagerfeuer. Lagerfeuer 2.0, ja? Wo man früher da irgendwie Wanderlieder gesungen hat am Lagerfeuer, heißt es heute, wir machen noch ein bisschen Lobpreis. Ich weiß nicht, ob ihr die Formel schon mal gehört habt. Nee, heute Abend nach dem Programm treffen wir uns noch im Keller und machen ein bisschen Lobpreis. Da, früher hätte man gesagt, wir singen noch ein bisschen am Lagerfeuer. Ja? Denn das heißt, dann packen alle ihre Liederbücher aus und dann gibt's 10 Gitarren und dann schrummelt man rum und dann, das noch singen und das noch singen. Und, ne? Das macht auch unheimlich viel Spaß. Im Zentrum, muss man aber ehrlicherweise sagen, steht da meistens nicht unbedingt das Gebet, sondern das Gemeinschaftserlebnis und die Freude an der gemeinsamen Musik und so. Das ist auch sicher nicht schlecht, aber es prägt natürlich auch unser Verständnis von dem, was wir da machen. Und das Letzte, die heilige Elite, ja, auch das ist sicher was manche prägt. Ne? Meine Gemeinde betet so wenig, aber ich bin ein Mensch des Gebets. Ne? Ich habe Lobpreis auf dem Herzen, entweder weil ich es irgendwo auf einer Konferenz gelernt habe oder weil ich aus einer anderen Tradition komme. Und jetzt muss ich mal sozusagen in meiner Gemeinde die höheren Weihen des Gebets einführen, indem ich jetzt im Lobpreisteam bin und die Leute mitnehme auf einen geistlichen Weg. Und manchmal ist es so, dass die Lobpreisteams so ein bisschen die Vorbeter der Gemeinde sind. Das ist auch sicher gar nicht schlecht. Es tut der Gemeinde auch gut. Aber es kann eben auch manchmal dazu führen, dass man das eigentlich macht, um quasi, weil man sagt, ich möchte die Gemeinde da geistlich auf mein Level mitnehmen, weil ich da vorangehen möchte. Und wenn man sich das so anguckt, fragt man sich, ne, Hilfe, was davon soll ich jetzt eigentlich alles machen? Das sind ja teilweise Dinge, die man selber gerne machen würde, aber es sind auch teilweise Dinge, die die Gemeinde erwartet. Das sind so die ganzen Rollenvorstellungen, die auf uns einprasseln. Vieles davon ist gut, also wenn man es sich an sich anguckt, würde man sagen, das sind alles gute Dinge, aber es ist doch nicht das, worum es eigentlich geht. Ja? Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir das verstehen, dass wir manchmal geprägt sind von solchen Rollenmodellen und irgendwie da reingerutscht sind, weil wir von daher kommen. Aber wir müssen nochmal umdenken und gucken, was ist denn eigentlich unser Auftrag? Was ist denn eigentlich das, was wir wollen? Bis dahin, Rückfragen, Kommentare. Könnt ihr euch in manchen wiederfinden davon? Ja, okay. Dann gehen wir mal zu einem nächsten Schritt. Wenn wir jetzt danach fragen, worum geht's denn eigentlich, dann begegnen uns manchmal Missverständnisse. Ja, mir begegnen vor allen Dingen 3 Missverständnisse, die ersten 3, die ich euch hier aufgeschrieben habe. Was denn Anbetung ist. Und darauf möchte ich kurz eingehen. Guck mal, ob ich hier diese... Vielleicht stelle ich dann die Flipchart mal ab und zu dann mal darüber für die, die so ist, jetzt genau hinter der Säule ist. Guck mal. Okay, also verbreitete Missverständnisse. Wenn man sozusagen mal sich umhört, ne, warum machst du das? Was ist für dich Lobpreis und Anbetung? Begegnen mir vor allen Dingen diese drei, die ich hier aufgeschrieben habe. Das erste heißt Anbetung ist gleich Lieder singen. Ja? Also Anbetung ist, wenn wir Lieder singen. Das kann eine bestimmte Sorte von Liedern sein. Wir hatten das vorhin in der Vorstellung, ja, ist das Lobpreis und Anbetung, wenn man eben Lieder von einer Folie singt statt aus einem Liederbuch, ist das dann Anbetung. Ja, wenn man neue Lieder singt statt alter Lieder, ist das Anbetung. Wenn man die Lieder mit einer Band singt statt mit einer Orgel, ist das dann Anbetung. Ja. Ist es ein bestimmter Musikstil? Es gibt ja die großen Plattenlabels, haben wir mal inzwischen, ne? Da gibt es dann Klassik, Pop, Liedermacher und Praise and Worship. Und da denkt man, das muss offensichtlich ein bestimmter Musikstil sein. Und manchmal, wenn man in die Gemeinden kommt, denkt man auch, das ist wohl so, weil der Musikstil ist dann auch oft ein Stil, den man so eigentlich sonst nirgendwo hat, außer in Gemeinden. Also ist es vielleicht ein Musikstil? Dieses Missverständnis finde ich übrigens sowohl bei den Fans der Anbetung als auch bei den Skeptikern und Kritikern in gleicher Weise. Ja? Also bei den Fans immer mehr jetzt auch in der Jugendgottesdienstkultur, aber auch geht durch alle Altersschichten, dass man sagt, ich liebe diese Lieder. Ja? Wir machen jetzt bei uns in der Gemeinde endlich auch Anbetung. Und das heißt, wir singen jetzt endlich auch Lieder von Albert Frey oder von der Outbreak Band oder so. Ne? Also dann sind die Lieder sehr im Zentrum. Oder ich bin bei uns der Anbetungsleiter, das heißt, ich leite die Band. Das sind die Fans. Und die Skeptiker fragen natürlich zu Recht. Erstens, warum müssen wir jetzt plötzlich doppelt so viele Lieder singen wie früher? Ja? Warum müssen wir 5 Lieder am Stück singen? Reicht da nicht auch 1? Ja? Waren denn nicht unsere alten Lieder auch gute Lieder? Warum müssen wir jetzt diese neuen Lieder singen? Ja? Ist es wirklich nur Anbetung, wenn das Lied von der Folie kommt oder ein Feiert Jesus steht? Also, da gibt es eben die Fans und auch die Skeptiker. Und ich will vielleicht erstmal mit der positiven Note anfangen. Ich glaube, dass auf jeden Fall ein großes Körnchen Wahrheit da drin steckt. Ja, also es ist was Wahres dran. Anbetung hat sehr viel mit Liedern zu tun. Das sehen wir schon, wenn wir in die Bibel reingucken. Und gucken, wo kommen denn Lobpreis und Anbetung in der Bibel vor. Ja, dann merken wir, es ist ganz, ganz oft ganz eng verbunden mit Liedern und Musik. Also die Psalmen ist vielleicht der erste Ort, wo man nachgucken würde. Ja, das sind die Gebete und der Lobpreis und die Anbetung des Volkes Israel. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, das Gesangbuch Israels. Das sind alles Lieder. Als das Volk Israel aus Ägypten auszieht und durchs Rote Meer durch ist oder durchs Schilfmeer durch ist und am anderen Ende rauskommt, was machen sie? Sie singen ein Lied, um Gott zu preisen. Als Jesus mit seinen Jüngern zum letzten Mal zusammen ist, beim letzten Abendmahl, bei diesem zentralen Event, was macht er? Sie schließen es mit singen, als sie singen den Lobpreis. Matthäus 26, Vers 30, glaube ich, oder so. Also Lobpreis hat doch irgendwie viel mit Musik und Liedern zu tun in der Bibel, bis in die Offenbarung. Also überall da, wenn gesagt wird, und sie beteten an, vor dem Thron und vor dem Lamm und so, dann kommen plötzlich immer Lieder. Also das ist schon nicht zufällig. Das ist nicht keine moderne Erfindung, dass wir Gott anbeten mit Liedern und Musik. Und vielleicht können wir mal einen Moment überlegen, warum das denn so sein könnte. Warum ist Musik dann doch recht zentral für Lobpreis und Anbetung? Und auch nicht zufällig. Was wird euch einfallen?
Ja. Weil Musik die Gefühle stimuliert. Mehr wie jeder Text.
Weil Musik die Gefühle stimuliert. Gefühle anspricht. Spricht den ganzen Menschen an. Auf jeden Fall. Ja. Also, Musik, Gefühle, Musik und Emotionen. Musik geht manchmal tiefer als nur Worte. Ich weiß nicht, die in meinem Alter sind, die kennen noch diesen Hit, der mal in den 80ern in war. Words don't come easy. lange Zeit auf Platz 1. Also da singt jemand, Worte fallen mir nicht so leicht und deswegen schreibe ich dir jetzt lieber ein Liebeslied. Ne? Die Jüngeren kennen das Gleiche von Tim Bensko. Da kommt es aufs Gleiche raus. Ja? Die Erfahrung ist das Gleiche. Ne? Worte, wenn ihr mal überlegt, tut mal alle Lieder weg und fangt einfach mal an, Gott anzubeten und zu lobpreisen. Das geht für eine Minute, vielleicht auch zwei und irgendwann gehen einem die Worte aus. Ja? Und die Worte gehen auch nicht so tief wie die Musik. Das ist eine alte musikalische Erfahrung. Musik hat eine emotionale Wirkung. Da haben sich die Pädagogen und Psychologen mit beschäftigt. Und ich kann immer an dieser Stelle nicht widerstehen, euch in diese altbekannte, aber doch immer wieder schöne Szene mit hineinzunehmen. Ja? Thema Castingshows über Musik und Emotionen. Ja, das ist so ein Moment, wo man merkt, wie Musik... Für die, die das noch nie gesehen haben, ist so eine Castingshow, Talentshow aus England und das ist ein völlig unbedeutender Mobiltelefonverkäufer, der sagt, ich bin eigentlich hier, um Opern zu singen. Und könnt ihr mal gucken, wie die Leute reagieren. So, Kürze. Ihr kennt vielleicht alle solche Momente. Der Musikgeschmack ist anders, aber man merkt das, wenn bestimmte Musik spricht einfach Schichten in uns an, die an die Worte nicht rankommen. Ja, wenn man an große Stadionkonzerte denkt, da brauchen nur wenige Töne, erreichen viele Leute. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott so gemacht hat und was Gott weiß. Und deswegen sagt er, wenn ihr zusammenkommt und Versammlungen haltet, dann sollt ihr dabei Musik machen. Das steht schon in 4. Mose 10, Vers weiß ich nicht. Wenn ihr eure Versammlungen haltet, dann sollt ihr dabei Trompete spielen. Und das ist einer der Gründe, warum Musik so wichtig ist. Was gibt es vielleicht noch für welche?
Ich finde, Musik spricht so ein bisschen deine eigene Sprache. Es gibt irgendwie auch ohne Worte merkt man, also haben viele das gleiche Gefühl, ob es jetzt eher ein trauriges oder ein fröhliches oder ein Lied zum Ruhigwerden oder eins zum Gut rauslassen ist. Und das kann man auch merken, ohne irgendwie groß den Text beispielsweise zu verstehen, das verbindet.
Ja. Es gibt ein gutes Buch, wenn ihr da mal weitergehen wollt. Hans-Peter Hesse, Musik und Emotionen. Das ist nochmal eine kleine Tabelle daraus, ja, wo er mal gegenüberstellt, wie Musik unsere Emotionen beeinflusst. Jetzt habe ich mir gerade hier das Bild gekillt. Da kommt es wieder. Herzlich willkommen im Hamburger Bibelseminar. So. denkt mal an eure Lobpreislieder auch, ja. Wenn man laut spielt oder auch die Lautstärke sich stark ändert, laut auf leise, wieder auf laut, dann hat man eine aktivierende Wirkung. Ja, wenn man gleichbleibende Lautstärke hat, dann bringt es eher zur Ruhe. Wenn man schnelle Lieder hat, bringt das in Bewegung. Wenn man Dreivierteltakt hat, ja, dann hat man ein Gefühl von Tanz. Wenn man ruhige Balladen hat, dann bringt es zur Ruhe. Wenn man sehr hohe Lieder singt, dann aktiviert das. Wenn die Melodie eher tief ist, dann kommt man zur Ruhe. Und je nachdem, wie man den Sound macht, kann man schon ganz viel ausstrahlen, ohne dass man überhaupt die Worte von dem Lied schon kennt. Ich weiß nicht, ob euch das so... Vorhin haben wir ja Lobpreis gemacht, nur in Kürze mit einer Gitarre, aber manchmal ist das schon in den ersten Klängen, im ersten Akkord kann man schon Atmosphäre setzen, je nachdem, ob es sozusagen ruhig ist oder aktiv oder so. Da kann man mit Tönen schon ganz viel aussagen, bevor man überhaupt weiß, welches Lied da jetzt kommt. Und das ist auch sicher wichtig. Ja?
Ich denke, gemeinsam mit Gesang fühlt einfach zusammen, weil es was um eure Gemeinschaft zu bilden, dass Menschen kommen einfach zusammen wie heute Morgen und man ist praktisch direkt als Gruppe erlebt man sich.
Ja.
Sehr einfach.
Ja. Und mit wenig Mitteln. Also wir denken manchmal, wir müssen jetzt, oh, da ist eine Gemeinde mit 50 Leuten, da müssen wir richtig Remi-Demi machen, damit wir die irgendwie zusammenbringen. Ne? Aber das macht die Musik schon von alleine, manchmal auch mit wenig Tönen, dieses Gemeinschaftliche. Es gibt verschiedene, ja, die Fischerchorbewegung. Es gibt einen Verein, der heißt Il Canto del Mundo, bemüht sich um die Kultur des gemeinschaftlichen Singens. Zu schaffen. Und die machen so Chorveranstaltungen mit großen Chören und die sagen, das ist eine Stimme, eine Sprache, die die Welt zusammenbringt. Auch Menschen über Sprachgrenzen, über politische Grenzen hinweg, schafft die Musik Gemeinschaft. Ihr habt das gemerkt, hier mit den Tonboxen gibt es ein bisschen Probleme. Ich versuche das in der nächsten Kaffeepause zu klären, aber bis jetzt ist es so. Nochmal ein Beispiel, mit wie wenig Musik man sehr viel Gemeinschaft schaffen kann. Das ist ja aus dieser Gedenkveranstaltung 10 Jahre Tod von Lady Di. Denkt mal an euer Lobpreisteam. Eine Stimme, eine Gitarre, das reicht. Wahrscheinlich ähnliche Szenen. Gemeinschaft. Ob am Lagerfeuer oder im großen Stadion, Musik bringt zusammen. Wir können mit Musik Dinge gemeinsam ausdrücken, die wir sonst nur individuell machen können. Das gleiche sagen, im gleichen Rhythmus, mit der gleichen Intensität. Und das ist etwas, was nur Musik kann. Ja. Und noch ein letztes vielleicht, was auch mit Musik zu tun hat. Also Gefühle oder ganzheitlich, ich nenne es mal Ganzheitlichkeit, also Gefühle, Tiefen, ja, aber auch Gemeinschaftlichkeit. Und das Dritte, was mir noch wichtig ist, hat etwas zu tun mit der Schönheit von Musik. Ich glaube, dass Musik deswegen auch so wichtig ist, weil sie etwas widerspiegelt von der Schönheit der Schöpfung und des Schöpfers. Ich glaube, dass es etwas von Gottes Charakter widerspiegelt. Ich war mal beim Zahnarzt und da bin ich auf diese Zeitschrift Natur und Technik gekommen. Das ist leider nicht das richtige Bild, macht nichts. Jedenfalls war da so ein Artikel über Musik im Tierreich. Ja? Über Nachtigallen zum Beispiel, die da so zwitschern und ihre Melodie singen. Und ich habe neulich mal nachgeguckt, es gibt 8000 verschiedene Vogelstimmen. Ne? Unterschiedliche Stimmen, die man an ihrer Melodie erkennen kann. Ja? Unglaublich, wo man sich denkt, wer hat sich sowas wohl ausgedacht? Ja? Wenn es wirklich nur um Evolution und Fortpflanzung ginge, hätte man auch einfach jeder Vogelstimme einen Ton geben können, den man auseinanderhalten kann. Ja? Aber man muss doch keine Melodien komponieren. Ja? Und dann sagen, du singst jetzt diese Melodie und du singst diese. Ja? Das muss sich ja jemand ausgedacht haben. Oder die Lemuren, für die Madagaskar im Kino gesehen haben. Ja? Lemuren, das ist so eine Affenart, die leben im Dschungel von Madagaskar. Und wenn die singen, klingt das wie eine italienische Oper. Ja? Und du denkst, wer hat so viel Humor und so viel Musikalität, sich das auszudenken? Was? Ja? Die Wölfe heulen, die Wale singen unter Wasser, wo sie niemand hört. Was für eine Verschwendung, außer die anderen Wale. Ja? Jetzt können wir es endlich aufnehmen, aber ja, die haben ja schon seit Jahrhunderten da gesungen, ja, und einfach so, weil es schön ist. Ja? Und wenn man so jetzt im Frühjahr durch den Wald geht und man hört das Sausen in den Blättern und ja, der Wind pfeift und all das, dann denkt man, diese Welt ist musikalisch. Und das muss was mit ihrem Schöpfer zu tun haben. Das muss was mit dem Wesen Gottes zu tun haben. Wir haben einen musikalischen Schöpfer und das steht in der Tat auch schon in der Bibel, dass bei der Schöpfung schon Musik mit im Spiel war. Hiob 38, da sagt Gott zu Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir es doch, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Gottes Söhne jauchzten? Ja, das ist eine Beschreibung von der Schöpfung. Die Morgensterne sangen miteinander. Oder natürlich bei der Geschichte vom verlorenen Sohn. Da ist der Vater, der wartet zu Hause und als der Sohn nach Hause kommt, heißt es, die Musik und der Tanz waren weithin zu hören. Das sagt ja was über Gottes Charakter. Also, deswegen glaube ich, ist Musik gut und wichtig und auch zentral für unsere Anbetung. Aber, und das ist das Missverständnis, Musikanbetung ist nicht einfach nur Lieder singen. Sondern es mehr als das. Also vielleicht für die Mathematiker unter uns, die würden jetzt hier so mehr Zeichen machen. Wenn man sich mal das Ganze anguckt, sagen wir mal das hier, ja, ist das Ganze, worüber wir reden, dann ist Musik eine Ausdrucksform von Anbetung. Also wie wir unsere Anbetung Luft machen können, wie wir sie ausdrücken können. Da ist Musik vielleicht das beste Mittel und das, was auch in der Bibel am häufigsten vorkommt. Also deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn wir sagen, ein großes Stück des Kuchens sind Lieder. Das ist auch gut so. Aber, und das wäre jetzt schade, wenn wir dabei stehen bleiben würden, und immer mehr passiert das, gerade in den jüngeren Gottesdiensten, wo ich bin, aber auch in klassischen Gemeinden, die so gerade in der Übergangszeit sind, da gibt es immer diesen Musikblock und das sind einfach nur 5 Lieder. Ja? Und dann denke ich, das ist dann eigentlich doch noch ein bisschen wenig. Ja? Da muss doch irgendwie noch mehr dahinter sein. Und jetzt würde ich gerne eure Gedanken mal mit auf den Weg nehmen, zu sagen, was sonst können wir denn machen, um Anbetung auszudrücken, außer, dass wir Lieder singen?
Zum Beispiel, dass man bei gemeinsamen Sprechen oder Gebet noch dazwischen.
Ja. Ja, also zum Beispiel, ne? Gebet sprechen zwischendurch. Gebet sprechen. Ich schreibe jetzt immer so hier auf den Kopf, weil das ist so, wenn ich hier stehe, geht das am besten. Ja, aber ich mache es doch besser von hier. Also, Gebet gesprochen. finde das wichtig, Gebet gesprochen zu schreiben, weil manchmal sagen die Leute, außer Lieder singen kann man auch noch beten. Und dann würde ich sagen, wenn man das so sagt, hat man noch nicht ganz verstanden, was das für Lieder sind, die man da singt. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal beobachtet habt in einem Sonntagsgottesdienst, wenn dann sozusagen man als Lobpreisteam fertig ist mit der Lobpreiszeit und dann geht der Moderator nach vorne und sagt, so und jetzt wollen wir noch beten. Ja, und man denkt so, was haben wir eigentlich gerade die ganze Zeit gemacht? Ne? Und sehr oft ist das auch durch die Aufgabenverteilung in Gemeinden sehr streng voneinander getrennt. Also der Moderator betet, das Lobpreisteam singt die Lieder. Ja? Und dann signalisiert man im Grunde schon, das eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun. Ja? Schöner ist doch zu sagen, wir können beten mit Musik und wir können beten mit Sprache. Ja? Und dann gibt es die verschiedenen Weisen. Also wir haben das eben schon ausprobiert, ne? Psalmbet, also ein gemeinsames Gebet der ganzen Gemeinde. Ne? Psalm ist dafür das die klassische Weise in der kirchlichen Tradition. Aber man kann da natürlich weiterdenken und sagen, wie kann man denn als Gemeinde noch gemeinsam beten? Gemeinsam. Noch Ideen? Es gibt noch eine klassische Weise. Vater unser. Vater unser, ja. Das ist auch sehr klassisch, ja. In der FEG, wo ich war, da hieß es immer, wir beten hier das Vaterunser nicht, das ist kirchlich. Da habe ich gedacht, nee, das ist biblisch. Gut, aber genau, also Vaterunser beten, Psalmen beten, wir bleiben noch an der Stelle, Stille kommt gleich auch noch, aber jetzt sind wir gerade beim gemeinsamen Beten der Gemeinde. Ja? Vaterunser Psalmen, das ist noch kein Gebet. Ja, kommen wir gleich zu, ich bin jetzt noch beim Beten. Ich würde euch zum Beispiel ermutigen, durch die Bibel zu gucken und zu sagen, es gibt auch noch andere Gebete in der Bibel, die man zusammen beten könnte. Ja, es gibt Psalmen, aber es gibt zum Beispiel das Gebet der Gemeinde in Apostelgeschichte 4. Ja, da ist aufgeschrieben, was die gebetet haben. Probiert das mal aus, wir beten das mal als Gemeinde zusammen. Schreibt ihr den Text vorne an die Leinwand, dann betet ihr das, ja, Gebet der Gemeinde. Oder das Lied der Mirjam, ja, in 2. Mose 15. Ne, da beten die, dass Gott sie befreit hat und so, vielleicht kann man das auch. Muss man manchmal ein bisschen umtexten oder mal eine Zeile weglassen, weil das dann natürlich immer in die Situation hinein ist. Die Gebete aus der Offenbarung, die Klagelieder des Jeremia. Ja, also es gibt ja noch viele, viele andere Gebete in der Bibel, die wir sehr selten beten im Gottesdienst. Aber das kann man ja mal ausprobieren. Ja. Okay, jetzt haben wir schon zwei andere Dinge. Jemand sagte, man kann auch einfach mal still sein. Ja? Und es gibt ja auch solche Stille und solche Stille. Auch da kann man ja kreativ sein, ja, und sagen, wofür ist eigentlich eine Stille da? Es gibt so Stille, die ich manchmal beobachte, das ist die Stille, die entsteht, wenn das Lobpreisteam nicht mehr weiß, wie es weitergeht, weil irgendeine Absprache nicht geklappt hat. Ja? Das ist so eine unsichere Stille. So, alle gucken. So, das ist eine sehr geschäftige Stille. Ja? Die hilft meistens nicht beim Gebet. Das heißt, eine gezielt gestaltete Stille ist auch schon eine Herausforderung. Ja? Die Leute müssen eine Idee haben, was sie machen sollen mit der Stille. Also, Möglichkeit 1. Man macht eine Stille oder man sorgt für eine Stille, indem man bei dem Lied, was man gerade gesungen hat, noch so einen langsamen Ausklang macht, wo irgendwie klar ist, es kommt jetzt noch nichts Neues. Aber wir machen jetzt auch nichts. Wir singen jetzt gerade nicht, wir reden nicht. Aber wir sind auch nicht einfach verloren, sondern ja, jetzt kannst du noch mal nachdenken, weil die Musik noch ein bisschen weitergeht. Wenn man einfach aufhört mit dem Lied und es ist nichts im Raum, dann ist erstmal eine Unsicherheit bei den Leuten. Wenn du also mit der Musik aufhörst, dann ist es weise, entweder den Leuten zu sagen, was sie mit der Stille machen sollen. Ne? Zum Beispiel zu sagen, wir sind jetzt einfach mal einen Moment still. Das reicht dann schon. Dann wissen die, okay, das ist geplant, das ist in Ordnung, wir können jetzt mal still sein. Oder man gibt sozusagen eine Idee, was man an der Stille machen kann. Also wir haben jetzt eine Stille, in der du mal drüber nachdenken kannst, was du dir von Gott wünschst heute Morgen. Ja? Oder wo du Gottes Hilfe brauchst. Oder eine Stille, wo du einfach mal drüber nachdenkst, wie Gott so ist. Also man kann eine aktive Stille machen, wo man über irgendwas nachdenkt, wo man im Herzen betet, wo man meditiert über etwas. Ja, das ist ja die klassische Form der Meditatio. Das ist ja nichts Verbotenes, Fernöstliches, sondern das ist aus der kirchlichen Tradition. Man denkt über etwas nach, man sinnt nach. Oder eben eine völlige Stille, wo es heißt, sei mal einfach still, denk mal nicht nach, sei mal einfach in der Gegenwart Gottes. Also Stille kann auf vielfältige Weise gestaltet sein und das ist dann auch gut so. Okay, jetzt sagte jemand Zeugnisse. Da habe ich erstmal spontan gesagt, Zeugnisse sind keine Gebete. Das ist ja so, weil wenn ich ein Zeugnis gebe, rede ich mit euch und nicht mit Gott. Insofern fallen die so ein bisschen hier raus, aber sie können ja auch Gott loben. Insofern würde ich sagen, ja, ich mache das mal so in Klammern, weil man muss damit vorsichtig umgehen und man muss sich gut überlegen, wo man das macht, weil Zeugnisse natürlich aus der Haltung des Gebets erstmal rausholen, weil jetzt muss ich erstmal dir zuhören. Ja, und dann erzählst du mir was und wie das neulich war, als du mit deinen Enkeln unterwegs warst und dann habt ihr Kaffee getrunken und dann kommt irgendwann die Sache, für die du Gott lobst. Aber du bist gedanklich erstmal ganz woanders. Deswegen würde ich sagen, Zeugnisse sind zum Beispiel gut vor einer Zeit der Anbetung, damit man dann weiß, man hat Grund, Gott zu loben, ja, so als Hinführung zum Gebet. Oder eben ganz präzise und kurz in drei Sätzen zu sagen, ich habe Gottes Hilfe diese Woche erfahren, weil ich wirklich es mir schlecht ging. Und dann habe ich zu Gott gerufen und er hat mir dieses Wort aus der Bibel gesagt. Und dann kommt das nächste Lied. Ja, dann kann man das immer noch in so einer Haltung des Gebets hören und muss jetzt nicht sich völlig auf diese Person konzentrieren, die mir jetzt eine Geschichte erzählt. Also deswegen Zeugnisse als Hinführung zum Lob oder eben sehr, sehr präzise als sozusagen Einleitung zu einem Gebet oder sowas, das zu erzählen. Ja, was fällt euch sonst noch ein?
Die Form des Körperausdrucks.
Ja. Körpersprache. Und ich werde mal Tanz nochmal extra hinschreiben. Das ist zwar eigentlich auch nur Körpersprache, aber es ist doch nochmal eine besondere Form. Ja, also alles, was wir so mit unserem Körper machen können, als Ausdruck der Anbetung. Und ihr kennt diesen alten Witz mit den Charismatikern, ne? Wenn ihr Kaffee wollt, die Hände runternehmen, das ist so. Aber ich kenne immer noch viele Leute, die wirklich nicht so richtig wissen, was sie mit ihrem Körper anfangen sollen. Oder die sagen, was sind das für komische Leute, die da dauernd so aus sich rausgehen müssen. Ich bin ja selber auch nicht so ein emotionaler Mensch, also für mich war das auch lange Zeit sehr schwierig, wenn Leute irgendwie ihren Körper eingesetzt haben oder Hände gehoben haben und so. Und ich persönlich habe mich dann irgendwann wirklich dazu gezwungen, weil ich gedacht habe, in der Bibel ist das normal, warum finde ich das nicht normal? Und dann habe ich immer gedacht, ich muss das jetzt auch mal ausprobieren. Dann habe ich sofort gedacht, oh, was denken die jetzt links und rechts und dann so. Ja, so, ganz unauffällig. Also, manche haben da Berührungsängste, aber wir machen da gleich noch eine kleine Übung zu, dann werden wir das nochmal entdecken. Tanz, ja. Da würde ich gerne noch weiterdenken. Bei wem wird denn in der Gemeinde getanzt? Regelmäßig. Okay, ja. Also da seid ihr möglicherweise noch geprägt von einer... Ja, aber hat ja auch keiner, ne? Banner-Tanz gibt es hier so nicht. Wer hat denn schon mal erlebt, dass getanzt wurde irgendwo in der Anbetung? Okay, jetzt, wie sah das aus?
Na gut, ja.
Wer hat da getanzt? Alle zusammen oder wie macht man das, Tanzen in der Anbetung?
Nee, eine Gruppe von Leuten hat so vorne was.
Okay, also eine Tanzgruppe, ja, die das sozusagen etwas vorne gestaltet. Ja, ein bisschen Ausdruckstanz so in die Richtung, ne?
Ja, genau.
Ja, so. Ne? Das wäre eine Möglichkeit, Tanz einzubringen. Man hat Leute, die sowas können, ein bisschen, und auch da Lust zu haben. Und die machen quasi Ausdruckstanz. Das heißt, sie versuchen, das, was in dem Lied drinsteckt, durch Bewegungen auszudrücken. Das kann so balletteske Züge haben. Ne? Man kann das aber auch genauso mit Streetdance oder anderen Sachen machen. Je nachdem, was für ein Stil man mag. Ne? Jedenfalls mit Tanz das ausdrücken und vormachen. Das ist zum Beispiel auch in der Bibel beschrieben, ne? 2. Mose 15, die Mirjam, die dann quasi als das Volk das Lied sang, steht da Mirjam und einige Frauen nahmen Tamburine und tanzten vorweg. Das heißt, ne, da wird irgendwie, und das animiert dann vielleicht die anderen.
Afrikaner bringen ja auch tanzen die Opfer.
Genau, das wäre eine andere Möglichkeit, die ganze Gemeinde tanzt, ja? Also jetzt wird vorne Musik gemacht und wir singen so ein Halleluja und dann geht das da so los. Wenn die Kollekte ist, ich weiß nicht, wer das mal gesehen hat, dann gehen die einen durch den Mittelgang und dann legt man da seinen Salatkopf oder seinen Huhn oder sowas da ab vorne. Ja? Und jetzt sehe ich schon, wie eure Fantasie gerade in die Gemeinde Frankenberg den Sonntagmorgen geht. Ja. Und da demnächst neue Dinge entdeckt werden. Das ist schön. Ja? Tanzen auf dem Platz. Ja, also auch das schon alleine mal, ne, irgendwie ein bisschen aus sich rauszugehen, kann man machen. Okay, also ihr seht, da ist viel möglich. Es gibt Leute, die setzen Fahnen ein, weil man da noch mit Farben und also fürs Auge nochmal ganz viel ausdrücken kann. Ja, also ihr seht schon, der Kuchen ist vielfältig. Und langsam kommen wir in Bereiche, wo ihr sagt, warum haben wir das eigentlich noch nie gemacht? Ja? Klar, weil man immer denkt, oh, das wäre völlige Überforderung für unsere Gemeinde. Ja? Aber jetzt kann man zum Beispiel bei Tanz ja überlegen, ne, kann man das mal bei einem Gemeindefest, besonderer Anlass, ne, oder eine Taufe oder sowas, ne, und dann sagt man, wir probieren das mal aus, mal gucken, was die Leute sagen. Und wenn die sagen, ach, das war schön, mach das doch öfter, dann kann man in die Richtung weitergehen. Ja, was sonst noch? Ja, das ist auch, ne, Gebärdensprache ist ja sehr bildlich auch, um Inhalte auszudrücken. Ich kenne sie nicht, aber das ist dann oft so, dass man schon sieht, was eigentlich da gesagt wird. Und deswegen kann man auch, es hilft natürlich dann den Gehörlosen, auch überhaupt mitzukriegen, was passiert. Ne, aber es verstärkt auch nochmal das gesungene Lied. Also wenn ihr so jemand habt in der Gemeinde, versucht das doch ruhig mit einzusetzen. Eindrücke weitergeben ist schon so ein bisschen Insider-Jargon. Ne? Also für die das nicht kennen, in der Bibel wäre sozusagen der Fachbegriff dafür die Geistesgaben. Ist im Korintherbrief beschrieben, dass eben Leute prophetische Worte hören oder Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit und dass man, dass das dann heißt, wenn ihr Gottesdienst feiert, kann jeder etwas davon einbringen. Ja? Das heißt, man versucht das zu rekonstruieren, wie das dann wohl aussah. Und in manchen Gemeinden gibt es das eben heute auch, dass Leute den Eindruck haben während des Gebets, dass Gott zu ihnen etwas sagt, ihnen einen Gedanken gibt, vielleicht etwas zeigt, auch wie so ein Bild. Und dann trägt man das zusammen, das, was der Heilige Geist gegeben hat. Das ist auch eine Frage der Tradition natürlich. In manchen Gemeinden ist das völlig unbekannt. Und da gibt es natürlich auch viel Sorge, woher weiß ich jetzt, dass das wirklich der Heilige Geist gewesen ist, der das gesagt hat, ne, dann sagt Paulus, man soll alles prüfen und das Gute behalten. Also da muss man dann lernen, wie man mit sowas umgeht. Aber grundsätzlich ist das gerade im Korintherbrief im Neuen Testament ein wichtiger Teil der Gottesdienstkultur, dass das, was der Geist gibt, in der Gemeinde miteinander geteilt wird. Und natürlich auch eine Chance der Beteiligung von vielen. Also das ist der Bereich, wo nicht nur die Leute auf der Bühne sich beteiligen können, ja, sondern wo Leute aus der Gemeinde aufstehen können und sagen können, ich möchte jetzt auch etwas beitragen. Und das ist natürlich in manchen klassischen Landeskirche-Kultur zum Beispiel völlig unüblich. Da würden wahrscheinlich die Leute sehr verwundert sein, normalerweise, wenn man plötzlich aufsteht und sagt, ich will jetzt auch mal was sagen. Es sei denn, es ist irgendwie ein Abendgottesdienst oder sowas. Und in der Pfingstgemeinde würden die Leute sich wundern, wenn niemand aufsteht und was sagt. Also das ist dann je nach Tradition auch unterschiedlich. Ja, noch was.
Abendmahl
wäre das Mahl. Ja, ne? Das Mahl. Warum ist das Abendmahl, wann ist das Abendmahl ein Ausdruck der Anbetung? Jetzt wird es kompliziert. Jetzt kommt der Bibelschullehrer in mir raus. Ich unterrichte ja hier auch Dogmatik. Wir hatten gerade das Abendmahl. Nur ganz kurz. Es gibt natürlich eine Tradition, das Abendmahl zu feiern als ein Gemeinschaftserlebnis. Wir gehören alle zusammen, deswegen essen wir zusammen. Und das ist schön so. Das ist an sich ja noch kein Ausdruck der Anbetung. In der kirchlichen Tradition, vor allen Dingen auch in der katholischen Ostkirchentradition, aber dann auch noch im Luthertum eigentlich, ist das Abendmahl aber mehr als nur ein gemeinschaftliches Mahl der Erinnerung an das, was damals passiert ist, sondern es ist das Mahl, es ist die Tischgemeinschaft mit dem gegenwärtigen Herrn. Ja? Also Jesus ist wirklich gegenwärtig und das Essen und Trinken ist ein Ausdruck unserer Gemeinschaft und Begegnung mit ihm. Und deswegen ist in der katholischen Kirche zum Beispiel das Abendmahl, aber auch in der lutherischen Liturgie sehr viel verbunden mit ganz viel Anbetung, mit heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, mit der Anbetung des Lammes. Das ist alles eigentlich zentraler Teil des Abendmahls, wenn man es denn so feiert, dass es wirklich auf den gegenwärtigen, heiligen Moment der Begegnung mit Gott hinführt. Dann ist es ein guter Ausdruck der Anbetung. Ja.
Ja. Ja, ein Gedanke vielleicht noch, vielleicht klingt das etwas heretisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch künstlerische Formen, Ausdrucksformen sehr wohl auch Anbetungscharakter haben. Wenn man in den Ort kennt, die ganze Kohlmalerei ist, nicht anders als Gottesdienst. Man könnte die Architektur, die bildnerischen Künste, das sind ja alles Ausdrucksformen auch der Anbetung.
Warum ist das heretisch?
Für unsere Ohren vielleicht, weil wir
Also Irrlehre. Heretisch heißt Irrlehre.
Weil viele haben ja Probleme mit dem Bild, sag ich mal, ne? Mit künstlerischen Ausdrucksformen.
Irgendwann in der Reformation hat man mal gesagt, Äußerlichkeiten sind unwichtig. Ja? Das ist 500 Jahre her und dann hat man alle Bilder aus den Kirchen entfernt und alle Wände weiß gestrichen und so, weil man gesagt hat, Äußerlichkeiten sind unwichtig. Und gerade in der Freikirchentradition hat man das natürlich fortgeführt, da hat man dann oft so Turnhallen oder Mehrzweckräume, in denen man Gottesdienst feiert, weil es kommt ja auf das Herz an. Ja? Aber wenn man eben in den Osten geht oder in der Kirchengeschichte ein bisschen zurückgeht oder auch in den Tempel von Jerusalem geht, im Alten Testament, entdeckt man plötzlich, Gott ist, hat einen Riesenherz für architektonische Baupläne. Ja? Also es ist unglaublich, wie viel Architektur, wie viele Seiten der Bibel verschwendet sind mit Bauplänen und Nähanweisungen für die Kleider von Hohepriestern und Farbgebungen, Farbtongebungen und sowas. Ja? Deswegen glaube ich, dass wir da etwas rausgeschmissen haben, was eigentlich Gott wichtig ist. Nämlich dieser Aspekt von Schönheit, die auch durch einen Raum gestaltet wird. Also wenn ihr mal die alten Kathedralen vergleicht, ja, wo man vorne ein großes Christusbild hat, dann Licht durchflutete Fenster, alles führt auf ein Zentrum hin, ja, man ist ausgerichtet nach vorne beim Gebet und das vergleicht mit dem Kinosaal, ja, dann merkt man, dass da auch eine andere Haltung mit transportiert wird. Natürlich ist der Kinosaal viel bequemer, ja, und drückt diesen Aspekt aus, wir sind hier zu Hause, Wohnzimmer, wir kennen uns gut und so. Nur für die Anbetung sind natürlich die alten Kirchen sehr oft sozusagen gebaut worden. Ja. Auch die Kleidung. Und wenn man das jetzt mal auf die moderne Freikirche überträgt, wir können jetzt nicht alle Kathedralen bauen, aber dann ist ja die Frage, zum Beispiel gibt es möglicherweise bei euch unmusikalische Menschen, die aber ganz viel künstlerisches Talent haben. Die können malen, die können Computerdesign, die können Videotechnik, die können Raumgestaltung und Deko. Ja? Warum die nicht mit einbeziehen in die Gestaltung von unserer Anbetung und zu sagen, wie können wir unseren Raum so gestalten, dass er unsere Anbetung unterstützt? Ups, Vorsicht. Ja? Also, auch mal von den großen Sachen weg, natürlich der Raum als Ganzes, den kann man gestalten, aber man kann auch überlegen, wie kann man Lieder durch Kunst unterstützen. Zum Beispiel, indem man zwischen zwei Liedteilen mal eine Zeit hat, wo Instrumentalmusik ist und wo man Bilder projiziert, die vielleicht helfen, darüber nachzudenken, was da gerade gesungen wird. Und ich denke jetzt nicht an die Kavol-Fotos aus dem Google, aus der Google-Suche, ja, noch im Sonnenuntergang, sondern vielleicht eben auch Künstler, die in der Gemeinde malen und die vielleicht mal eine Darstellung des Kreuzes oder eine Darstellung von etwas, was in dem Lied vorkommt, ne, oder vielleicht auch nur mit Farben was machen. Ja. Und das können Maler sein, also ganz klassische Künste oder eben Computerdesign. Leute, die gute Hintergründe für unsere Liedfolien designen. Ja, damit sie eben nicht so kitschig sind wie manchmal. Ja. Und dann bis hin an die kleinen Details, also guckt doch mal, macht doch mal Fotos von eurem Gottesdienstraum, wenn das Musikteam spielt und guckt euch das mal unter optischen und ästhetischen Gesichtspunkten an. Ja? Wie viele Kabel liegen da rum, aufgeklappte Gitarrenkoffer auf dem Altar. Jeder noch mal ein paar Sporttaschen und Rucksäcke dazwischen, da vorne. Ne? Das ist ja alles auch ganz egal. Ne? Aber vielleicht ist ja auch ein bisschen Schönheit im Raum wichtig. Okay, Also, ihr merkt, da ist noch viel Luft nach oben, unsere Anbetung in ihrem Ausdruck vielfältiger zu machen. Wir reden nachher noch darüber, wie wir das dann zusammenbauen zu einem Gesamtkunstwerk. Aber wenn ihr bei der Vorbereitung eurer Lobpreiszeiten schon mal diesen Kuchen im Blick habt, ja, und sagt, was können wir denn davon heute mal machen? Dann merkt ihr schon, also da reicht überhaupt nicht ein Sonntag. Da reicht meistens nicht mal ein Jahr, um das alles mal einzubauen. Da hat man viel zu tun, um unsere Anbetung vielfältiger zu machen. Okay, 3 Minuten Rückfragen und dann machen wir eine Pause. Okay, seid ihr noch bei mir?
Tanzen noch ein, wenn man nur zum Beispiel die Kinder mit integrieren will.
Ja.
Bewegungsbild, was man irgendwie.
Ja. Also, weiß nicht, ob ihr das hier kennt. Das steht unten drunter. Der Familiengottesdienst ist doch immer eine sehr entspannte und leicht zugängliche Umgebung, wo man immer mit großer Sicherheit auch neue Leute mit in die Gemeinde bringen kann. Und dann steht da oben, unsere Herzen machen Bouncy Bouncy Bongi Wongi Bing Bing für unseren König. Naja, so. Nein, aber im Ernst, ich glaube, dass das ganz viel Schönheit, Vielfalt, Spontanität, Ganzheitlichkeit, also die ganze Gemeinde ist vertreten und die Kinder haben manchmal etwas Natürliches in ihrer Anbetung, das wir als Erwachsene manchmal schon verloren haben. Da können wir also, glaube ich, auch ganz viel lernen. Also deswegen denkt mal dran, die Kinder nicht immer nur vorzuführen als jetzt zeigen sie die Ergebnisse aus ihrem Kindergottesdienst, sondern zu sagen, was können wir denn von denen lernen in Sachen Gott begegnen? Und die auch mal da mit einem Lied mit reinzunehmen. Irgendwie so. Ja. Okay, dann machen wir jetzt wieder eine kurze Pause und danach noch ein bisschen weiter.